Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Der Kampf gegen Diversität, Gleichstellung und Inklusion steht ganz oben auf der politischen Agenda Donald Trumps. Das bekommen Minderheiten und marginalisierte Gruppen in den USA dramatisch zu spüren. Schwarze, Frauen, Migranten, besonders aber auch Transpersonen.
With a stroke of my pen on day one, we are going to stop the transgender lunacy. Get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high schools.
Dabei macht Trump nicht nur marginalisierten Gruppen in der Gegenwart das Leben schwer. Er will auch in Sprache und Bildarchive eingreifen, um aus der Geschichte zu tilgen, was ihm nicht gefällt. Ein autoritärer Staatsumbau im Schnelldurchlauf, der das Fürchten lehrt und nicht nur bei den Betroffenen selbst die Frage nach Gegenstrategien immer lauter werden lässt. Seien Sie willkommen hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Bereits in seinem Wahlkampf hatte Donald Trump eine Minderheit besonders auf dem Kieker, Transpersonen nämlich. Die, so Trump, sollen aus dem Frauensport ferngehalten werden und aus dem Militär verschwinden. Und so heißt es denn auch in einer seiner ersten Executive Orders, es brauche keinen Gender Radicalism. Ende Februar wurde diese Order in einem Memo vom Verteidigungsministerium konkretisiert. Ab dem 26. März sollen dort Menschen mit sogenannter Geschlechtsidentitätsstörung identifiziert werden und eine 30-Tage-Frist erhalten, um den Dienst zu quittieren. Die Zahl von Transpersonen im US-Militär wird auf 4.200 geschätzt, das wären 0,2%. In der vergangenen Woche wurde dieser Transgender-Ban von einer US-Bezirksrichterin gestoppt, wegen der abwertenden Sprache gegenüber einer Bevölkerungsgruppe. Dagegen will die Regierung nun Berufung einlegen, hieß es am Freitag. Was dieser Transgender-Ban konkret bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit einer Betroffenen gesprochen, mit Colonel Bree Fram von den US Space Forces, also der Raumfahrtabteilung des Pentagon. Bree Fram legt großen Wert auf die Feststellung, dass sie mit uns in ihrer Rolle als Privatperson gesprochen hat und dass ihre Ansichten nicht unbedingt die offiziellen Positionen des Verteidigungsministeriums oder der Regierung der Vereinigten Staaten repräsentieren. Wo erreichen wir sie?
Sie erreichen mich zu Hause in Reston, Virginia. Das ist in der Nähe von Washington, D.C.
Wir sprechen mit Ihnen wegen des sogenannten Transgender-Verbots von Donald Trump, das Transgender-Personen ab Mittwoch, dem 26. März, vom Militär ausschließt. Können Sie uns noch mal kurz darüber informieren, was das für Menschen wie Sie bedeutet?
Well, the judge had another hearing on Friday that pushed back the deadline a couple of days.
Die Richterin hatte eine zweite Anhörung am Freitag, mit der Folge, dass diese Deadline ein paar Tage nach hinten verschoben werden konnte. Aber wir wissen immer noch nicht genau, wie sich das weiterentwickeln wird, weil die Rechtsstreitigkeiten innerhalb des Gerichts noch andauern. Das bedeutet, dass wir uns in einer Art Schwebezustand befinden, in dem man nicht genau weiß, was passieren wird. Ein Zustand, der jede Menge Beklemmungen, Ängste und Sorgen erzeugt. Trotz allem schnüren die Tausenden von Transmenschen im US-Militär weiterhin ihre Stiefel und erfüllen die Aufgaben, die ihnen täglich gegeben werden. Egal, ob das hier in den USA oder einem anderen Posten irgendwo auf der Welt ist. Ich bin so beeindruckt von deren Resilienz und der Fähigkeit, trotz dieser Unsicherheit um sie herum weiterzuarbeiten.
And their ability to continue working despite the uncertainty that swirls around them.
Falls diese Frage nicht zu intim ist, wie fühlt sich das für Sie an, zur Zielscheibe einer von Hass getriebenen, exklusiven Politik zu werden?
Well, I personally worry about my family and I worry about the thousands of service members out there.
Persönlich mache ich mir Sorgen um meine Familie und um die Tausenden von Armeeangehörigen, die sich nun mit zusätzlichem Hass konfrontiert sehen könnten. Einzig und allein aufgrund ihrer Existenz, aufgrund dessen, was sie sind. Niemand von ihnen hat das verdient. Ich mache mir auch Gedanken darüber, dass ich jetzt nicht nur Online-Hassnachrichten bekomme, sondern dass Leute auch meine Voicemail oder E-Mail ausfindig machen und mir so direkt Nachrichten schicken könnten, in denen sie mich auffordern, mich umzubringen oder andere Hassbotschaften, die ohnehin schon regelmäßig kommen. Es ist schwer, damit umzugehen, diesen Druck da draußen zu verstehen und zu wissen, dass es Menschen gibt, die keine Ahnung haben, wer ich bin oder wofür ich stehe, die einfach nur diesen großen Hass auf Transmenschen haben. Und dennoch, trotz allem halten wir durch und erledigen unseren Auftrag. Wir stehen für die Werte ein, an denen wir glauben, und verteidigen die Verfassung der Vereinigten Staaten.
We continue to accomplish the mission that we've been given, uphold the values that we believe in, and support and defend the Constitution of the United States.
Sie arbeiten bereits seit gut 20 Jahren für das Militär. Das Transgender-Verbot wurde erst 2016 unter Barack Obama aufgehoben. An dem Tag hatten Sie Ihr Coming-out als Transfrau. Wie war es für Sie davor, dort zu arbeiten, und wie hat sich das seit 2016 verändert?
It has always been an honor to serve my country and to carry on the legacy of generations that came before me.
Es war mir immer eine Ehre, meinem Land dienen zu können und das Vermächtnis von Generationen weiterzutragen, die vor mir gedient haben. Das Vermächtnis, das mir die Möglichkeiten und Freiheiten gegeben hat, die ich habe, weil ich in diesem Land geboren wurde und die ich für zukünftige Generationen bewahren möchte.
It was even more rewarding.
Als ich endlich in der Lage war, mein Coming-out zu haben und ich selbst zu sein, war das noch bereichernder, denn ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, authentisch zu sein. Jemand, der von anderen als man selbst erkannt wird. Es führt auch dazu, dass die Verbindungen innerhalb der Einheit gestärkt werden. Man kann mit den Leuten, mit denen man arbeitet, bessere, wirkungsvollere Teams bilden, weil man seine geistige Energie nicht mehr dafür verschwenden muss, sich und die eigene Identität zu schützen, sondern direkt in seine Aufgaben und die Beziehungen zu den Menschen um einen herum investieren kann. Deshalb bedeutet für mich die Möglichkeit, mein authentisches Ich zu sein, auch meine Führungsrolle besser ausüben zu können. Meine Teams haben sich hervorragend entwickelt seit meiner Transition. Und tatsächlich habe ich, als ich an jenem Tag im Jahr 2016 mein Coming-out hatte, von meinen Kolleginnen und Kollegen ausschließlich warme und positive Reaktionen bekommen. Sie sagten mir, es sei eine Ehre, mit mir ihren Dienst zu leisten. Als ich dann später, nach der Transition, als ich selbst ins Büro kommen konnte, da gab mein Team mir zu Ehren eine Party. Es gab Kekse und wir haben ein bisschen gefeiert, bevor wir zurück an die Arbeit gegangen sind und die Mission erfüllt haben, die uns aufgetragen worden war.
Mit Blick auf Ihren Alltag, auch Ihren beruflichen Alltag, spüren Sie den Einfluss der jeweiligen Politik?
What I see today is almost nothing but the warm and incredible support of my colleagues, of the people that I have the honor of leading.
Ich erlebe auch heute fast ausschließlich herzliche und unglaubliche Unterstützung seitens meiner Kolleginnen und Kollegen. Also der Menschen, die ich die Ehre habe, führen zu können, und derjenigen, für die ich arbeite.
And it is amazing for me to feel that respect.
Es ist wirklich unglaublich, dass mich unterwegs Menschen, die ich gar nicht kenne, anhalten und mir sagen, dass sie mich unterstützen. Es ist toll, diese Art Respekt von meinen Kolleginnen und Kollegen zu spüren. Und ich denke, dass es den meisten Transmenschen in der Armee heute so geht, weil sie mit den Leuten in ihrem Umfeld jahrelang gearbeitet haben und ihre Fähigkeiten, ihre Aufgaben zu erledigen, unter Beweis gestellt haben. Und das ist es, was uns beim Militär am wichtigsten ist. Wenn wir nach rechts und nach links schauen, wissen wir, dass die Person dort sich um uns kümmern wird, wenn wir in Schwierigkeiten geraten oder versuchen, etwas zu erreichen. Und das ist, was zählt. Die Leute fragen sich also, ob es dann eine Lücke in der Einheit geben wird, wo vorher die Transperson gearbeitet hat. Das ist eine Sorge, die wir im Kopf haben müssen, wenn wir versuchen, weiterzumachen und die Jobs zu erledigen, die uns aufgetragen wurden.
Bree Fram, Sie treten auch medial in Erscheinung, geben nicht nur Interviews, sondern Sie schreiben auch Artikel und Bücher, und Sie hosten einen Podcast, in dem es um LGBTQI+-Menschen geht. Der trägt den Titel Forged in Fire, also in Feuer geschmiedet. Was bewirken Sie damit? Was bekommen Sie für Reaktionen darauf?
One of the things I absolutely love to do is
Etwas, das ich absolut liebe, ist, Geschichten zu erzählen, weil es so viele unglaubliche Stories von queeren und Transpersonen gibt, die beeindruckende Führungspersönlichkeiten geworden sind. Und was ich bei Forged in Fire gemacht habe, zusammen mit Liz Caballero, die auch Co-Autorin unseres Buches Forging Queer Leaders ist, das ist zu recherchieren und nachzuforschen, was queere und Transpersonen zu so einzigartigen Führungspersönlichkeiten macht, ihnen Fähigkeiten gibt, die vielleicht nicht angeboren waren, aber sich bei dieser Community häufiger zeigen, aufgrund der herausfordernden Erfahrungen, die sie alle durchgemacht haben, wie das Coming Out oder die Transition. Wir haben viel über diese schwierigen Erfahrungen gelernt, also wie diese Momente, die sich schrecklich und unglaublich kompliziert anfühlen könnten, am Ende tatsächlich Führungsqualitäten hervorbringen können, die in einem modernen Kontext von Bedeutung sind. Wir sprechen also mit Menschen über ihre Erfahrungen und wie diese sie zu der Führungspersönlichkeit gemacht haben, die sie heute sind. Was wir aber sehen, ist eine Haltung, die nicht nur zum Ausdruck bringt, dass ich morgen besser sein kann als heute, dass also ein am persönlichen Wachstum orientiertes Mindset sehr wichtig ist, sondern auch ein Führungsstil, bei dem es um uns alle geht, nicht nur um ein Individuum, das weiterkommen oder mehr Geld verdienen soll und das dann vielleicht auch noch Menschen auf negative Art und Weise benutzt. Es geht um das Wachsen als Team, darum, gemeinsame Ziele umzusetzen, eine Vision zu entwickeln, wie man die Welt besser machen kann. Und ich denke wirklich, dass das etwas Magisches ist, was LGBTQI+-Führungspersönlichkeiten ausmacht.
Wie sehen Sie generell den Widerstand gegen Trumps Politik der Ausgrenzung? Aus der deutschen Perspektive scheint es, als gäbe es weit weniger Gegenwehr im Vergleich zu Trumps erster Amtszeit, wo es ja riesige Demonstrationen gab.
My ability to lace up my boots and do my job after putting on my uniform every day is a gift.
Dass ich jeden Tag meine Stiefel und meine Uniform anziehen und meinen Job machen kann, ist ein Geschenk. Und ich glaube, dass es den anderen tausenden Transpersonen im Militär genauso geht. Jeden Tag, an dem wir die Gelegenheit haben, die Uniform unserer Nation zu tragen, ist genau das. Eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, jemanden zu treffen, dessen Vorurteile zu Transmenschen man dadurch ins Wanken bringen kann. Das bedeutet uns viel, weil diese Vorurteile, was unsere Fähigkeiten oder Fitness oder alles mögliche andere betreffen, ziemlich haarsträubend sein können.
About how capable we are, how fit we are, or any number of other things.
Und diese Chance zu haben, ein wenig von unserer Menschlichkeit, unseren Fähigkeiten und unserer Entschlossenheit zu zeigen, während wir die Uniform unseres Landes tragen, ist unglaublich bedeutsam. Das ist es, was mir gerade wichtig ist, dass Transmenschen sich jeden Tag als ihr authentisches Ich zeigen. Das ist ausschlaggebend. Das macht einen Unterschied.
That matters. That makes a difference.
Und nochmal mit Blick auf den allgemeinen Widerstand. Wie beurteilen Sie den?
Mein Fokus ist ausschließlich auf meine Aufgaben ausgerichtet, die ich zu erfüllen habe, und darauf, mich um die Transpersonen im Militär zu kümmern.
Was wünschen Sie sich für die nächste Zeit und was erwarten Sie von der Zukunft?
I am hopeful for every day that we have to serve and how that will impact and shape the long-term future.
Ich hoffe auf jeden Tag, an dem wir unseren Dienst antreten und darauf, wie dieser die Zukunft langfristig beeinflussen wird. Ich bin auch hoffnungsvoll, weil so viele junge Menschen mit der Präsenz von Transpersonen in diesem Land aufgewachsen sind, mit einer positiven Repräsentanz von Transmenschen in ihrem Leben.
Was full of tricksters and villains, people that broke the law or were murderers.
Als ich aufgewachsen bin, war die Darstellung von Transpersonen in den Medien geprägt von Betrügern, Bösewichten, Gesetzesbrechern und Mördern. Es war grauenvoll und es vermittelte den Menschen dieses unterschwellige Gefühl, dass Transmenschen schlecht oder falsch sind. Da mussten wir uns erstmal durchkämpfen, um uns selbst als diejenigen zu erkennen, die wir waren. Aber jetzt können die Menschen überall Vorbilder in Transpersonen sehen, sei es im US-Kongress, in der Armee, einem der schwierigsten Räume für Transmenschen, oder in jedwedem anderen Umfeld. Junge Menschen können jemanden sehen, der oder die ist wie sie selbst und wissen, dass sie das auch erreichen können und die Person sein können, die sie in dieser Welt sein müssen. Das gibt mir Hoffnung.
Colonel Breframe war das hier im Gespräch im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt wollen wir schauen, wie nicht nur Personen in der Gegenwart aus dem öffentlichen Leben verschwinden sollen. Der Angriff auf marginalisierte Gruppen betrifft auch die Sprache und er betrifft auch Bildarchive. Die New York Times hat unlängst eine Liste von 200 Wörtern veröffentlicht, die aus offiziellen Texten und Websites verschwinden sollen, darunter Racism und LGBTQ, getreu der Zensur. Logik. Was nicht benannt wird, existiert auch nicht. Anfang März wurde außerdem bekannt, dass das Pentagon 26.000 Bilder zur Löschung markiert hat, was durchaus das Potenzial hat, Geschichte umzuschreiben. Schwarze US-Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben zum Beispiel, oder auch Aufnahmen von Frauen in der Armee. Was dahinter steckt und was sich dagegen an Widerstand regt, darüber spreche ich jetzt mit dem Bildwissenschaftler Roland Meyer in Zürich. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Meyer, worum geht's bei dieser Maßnahme und welche Bilder sollen da wo entfernt werden?
Ja, es geht also insgesamt wirklich um Zehntausende von Bildern und Websites, die zur Löschung vorgeschlagen wurden und die jetzt auch sukzessive wohl aus dem Netz verschwinden. Ja, das erscheint auch sehr wahllos. Da wurden offenbar alle Bilder zur Löschung markiert, in deren Beschreibung das Wort gay, also schwul, auftauchte. Aber eben auch Bilder von Personen, deren Familienname gay lautet. Und eben, das ist ja bekannt geworden, Bilder der Enola Gay. Das war der Bomber, der die Atombombe über Hiroshima abgeworfen hat. Aber es wurden auch Bilder der Navajo Code Talker zum Beispiel gelöscht. Das waren jene Native Americans, die im Zweiten Weltkrieg für die Armee geheime Botschaften verschlüsselt haben. Das war dann eine Seite, die wurde nach Protesten wieder online gestellt. Also zum Teil verschwinden die Dinge erst und werden dann wieder online gestellt, aber andere Seiten, zum Beispiel eine Seite, die die Schauspielerin Bea Arthur aus den Golden Girls gezeigt hat, die war nämlich auch eine der ersten Frauen beim Marine Corps Women's Reserve, die ist zum Beispiel verschwunden. Und insgesamt trifft es sehr gezielt schwarze Frauen und eben auch Transgender-Personen oder überhaupt alles, was mit dem Thema Transgender zu tun hat, also auch Bilder von Transgender-Trainings, bei denen SoldatInnen den sensiblen Umgang mit dem Thema lernen sollten.
Wie wird denn eigentlich bekannt, dass diese Seiten verschwunden sind? Sind das Gruppen oder auch Technologien, die sowas ganz gezielt beobachten, die sich jetzt auf die Suche machen, sowas zu dokumentieren?
Das gibt es zunehmend auch, aber erstmal, glaube ich, sozusagen war das entscheidende Ereignis Anfang März, dass es eine Meldung gab der Associated Press, die auf diese Löschungskampagnen aufmerksam gemacht hat. Und die waren an eine Datenbank mit rund 26.000 zur Löschung vorgesehenen Bildern gelangt. Und man kann die nach wie vor auch online auf den Seiten von Associated Press durchsuchen. Und seitdem häufen sich eben die Meldungen, gerade in den sozialen Medien, Blue Sky zum Beispiel, wo Leute beobachten, was vom Netz genommen wird. Und zum Teil gibt es auch wirklich Proteste von Veteraninnen oder auch von zum Beispiel ehemaligen NSA-Angestellten. Auch da finden solche Löschungskampagnen statt, die diese Dinge sehr genau wahrnehmen und dokumentieren und die zum Teil eben auch protestieren. Und dieser Aufschrei führt dann manchmal zumindest dazu, dass Löschungen oder Unsichtbarmachungen auch rückgängig gemacht wurden.
Was bedeuten diese Löschungen? Was verändern die im Hinblick auf unser Geschichtsverständnis?
Ja, ich denke, manche Bilder verschwinden vielleicht nur von Webseiten, sind aber immer noch in digitalen Archiven auffindbar, aber manches geht auch ganz verloren. Und bei der derzeitigen Geschwindigkeit dieser Löschkampagne und auch der Wahllosigkeit ist das kaum absehbar. Und das heißt natürlich, dass hier Geschichte umgeschrieben wird, und zwar so, wie das totalitäre Systeme auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Nur, dass wir das derzeit eben quasi in Echtzeit beobachten können, dem quasi zuschauen können. Und das Ziel ist eben eine Geschichte, die von weißen, heterosexuellen Männern geschrieben wird und in der alle anderen höchstens als Staffagefiguren auftauchen. Und im Fall auch gerade von Transgender-Personen bereitet das natürlich auch konkrete Verfolgungsmaßnahmen vor. Also erst werden sozusagen sie unsichtbar gemacht, dann werden sie aus der Armee ausgeschlossen und die weiteren Maßnahmen sind ja auch schon absehbar und angekündigt.
Roland Meyer, jetzt heißt es ja immer so schön, das Internet vergisst nie. Und man hat ja auch so den Eindruck, dass bestimmte Informationen wirklich praktisch auf ewig dort zu finden bleiben werden. Wie ängstlich müssen wir denn sein, dass Bilder tatsächlich gänzlich verschwinden, wenn man sie löscht?
Ich denke, es ist zumindest eine ernsthafte Drohung, dass diese Dinge, wenn nicht ganz verschwinden, so doch auch unsichtbar gemacht werden. Was tatsächlich aber auch passiert, sind schon Maßnahmen der Datensicherung. Viele kennen vielleicht das Internet Archive, das bereits 1996 als private Non-Profit-Initiative gegründet wurde. Dem angeschlossen ist ja auch die Wayback-Maschine, die eine Art Langzeitarchivierung von Webseiten leistet. Das sind zum Beispiel jetzt auch etablierte Initiativen, die Dinge langfristig auffindbar machen, aber nie eben alle. Und vor allen Dingen im Fall des Internet Archives stellt sich natürlich auch die Frage, deren Server sind im Wesentlichen in Kalifornien angesiedelt. Die sind auch sozusagen nicht völlig geschützt vor jedem Zugriff. Auch wenn es seit Langem die Bemühungen gibt, alle Daten des Internet Archives in Kanada zu spiegeln. Aber es gibt tatsächlich solche Initiativen der Datensicherung und ich denke, das ist genau das, was jetzt auch nötig wird. Eben die Gründung von alternativen Archiven, von Schattenarchiven sozusagen, Gegenarchiven. Und da gibt es Initiativen, zum Beispiel das Data Rescue Project in den USA, vor allen Dingen von Akademikerinnen, BibliothekarInnen und so weiter, gegründet, die das auch sehr gründlich dokumentieren. Und in Deutschland gibt es eine Initiative von einem jungen Berliner Historiker gegründet, Safeguarding Research and Culture, die alle versuchen, sozusagen dezentral Daten zu speichern, bevor sie verschwinden.
Roland Meyer ist Professor für digitale Kulturen und Künste in Zürich. Wir danken sehr, sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Sie hören den Kompressor im Deutschlandfunk Kultur, heute mit einer Spezialausgabe zu den Angriffen auf Minderheiten und marginalisierte Gruppen, wie wir sie gerade in massiver Form in den USA unter Donald Trump erleben. Die Unterdrückung von queeren Lebensformen, von queerer Kultur hat ja eine lange unrühmliche Geschichte, auch in Deutschland. Wie und durch welche Politiken queeres Leben hierzulande unterdrückt wurden, das hat der Historiker Alexander Zinn gerade für Frankfurt am Main beforscht. Seine Untersuchung ist jetzt unter dem Titel Maintöchter im Wallstein Verlag erschienen. Hallo, schönen guten Tag, Herr Zinn. Viele denken bei dem Stichwort Geschichte vielleicht, das sei so eine Art Bewegung, eine Progression, eine Kurve, die langsam aber stetig dann doch nach oben zeigen würde, so nach dem Motto, erst gab es die Kutsche, dann das Auto, heute Hochgeschwindigkeitszüge. Wie bewerten Sie das als Historiker? Wie verläuft die Geschichte tatsächlich konkret? Wie verläuft die Geschichte des queeren Frankfurt am Main? Ist das wirklich eine stetige Bewegung in Richtung Liberalismus?
Naja, das ist natürlich nicht so. Es gibt immer wieder Rückschläge in solchen Prozessen und wenn wir die Geschichte insgesamt betrachten, dann ist das natürlich ein stetiges Auf und Ab. Dennoch muss man fürs 20. Jahrhundert konstatieren, dass es da eine deutliche Bewegung in Richtung einer starken Liberalisierung gegeben hat. Das sind natürlich auch allgemeine ökonomische Prozesse, die da eine Rolle gespielt haben. Die Individualisierung, die es überall in der Gesellschaft gegeben hat, die hat natürlich auch Schwulen und Lesben und Transsexuellen dann nach und nach geholfen, ihre Rechte durchzusetzen.
Ihre Untersuchung beginnt im Jahr 33, also der Beginn der NS-Diktatur. Was bedeutete das für das queere Leben in Frankfurt am Main? Also kann man da wirklich von so einer großen Zäsur sprechen?
Das wird oft missverstanden. 1933 war tatsächlich noch nicht die große Zäsur für das schwule, lesbische Leben insgesamt in Deutschland, weil es ja mit dem SA-Chef Ernst Röhm einen Homosexuellen an prominenter Stelle gab. Und der wurde ja erst 1934 dann im Zuge dieses sogenannten Röhm-Putsches erschossen. Und damit war die Linie der NSDAP in Sachen homosexuellen Politik dann klar. Und da setzte die Verfolgung dann ein Mitte 1934. Das war am Anfang noch etwas gemächlich, obwohl es schon Restriktionen natürlich massive gab. Insbesondere die Zeitschriften und die Lokale wurden durch repressive Maßnahmen eingeschränkt und verboten teilweise. Aber so richtige Verfolgungswellen in größerem Maßstab, die setzten dann oft erst ab Mitte der 30er Jahre ein. 1935 ist der Paragraph 175 verschärft worden. Und in Frankfurt am Main war es zum Beispiel so, dass dann erst die Berliner Gestapo 1939 mit einem eigenen Ermittlungskommando nach Frankfurt anreiste, um die Verfolgung dort zu pushen sozusagen. Also aus den Augen der Gestapo war die Verfolgung zu zurückhaltend gewesen bis dato und man hat dann dort 5 Beamte hingeschickt und die haben innerhalb von einem halben Jahr dann über 1000 Strafverfahren losgetreten. Das macht deutlich, mit welcher Vehemenz die Gestapo vorgegangen ist und es macht andererseits deutlich, dass die lokalen Behörden manchmal etwas zurückhaltend reagiert haben.
Sie beschreiben auch einen weiteren doch sehr eindrucksvollen Backlash. Und zwar, es war so, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, in den späten 40er Jahren Frankfurt am Main ein regelrechtes Eldorado für die homosexuellen Szene war. Dann folgten aber in den Jahren 50, 51 die berüchtigten homosexuellen Prozesse. Was hatte es mit denen auf sich und was hatten die für Auswirkungen?
Das muss man etwas differenzierter sehen. Tatsächlich war es so, dass sich Frankfurt am Main und auch viele andere Städte nach 45 Step by Step zu einer Liberalisierung durchgerungen haben. Das heißt, die homosexuelle Szene existierte dort und es gab so eine Aufbruchstimmung, dass man jetzt auch hoffte, den Paragraphen 175 endgültig beseitigen zu können. Es haben sich schwule und lesbische Vereine dann auch gegründet nach und nach. Und 1950, 51 kam es zu so einer Verfolgungswelle, die aber eher entstanden ist aus dem Gedanken des Jugendschutzes heraus. Da wurde auch gegen heterosexuelle Prostitution von jungen Mädchen zum Beispiel vorgegangen. Und dann hat man die Strichjungen im Frankfurter Bahnhofsviertel bei Razzien verhaftet. Und das hat dann so einen Effekt gehabt. Diese Strichjungen wurden dann befragt und haben dann viele homosexuelle Geschlechtspartner genannt. Und das hat dann eben so einen kumulativen Effekt gehabt, dass tatsächlich eine größere Verfolgungswelle zustande kam. Nichtsdestotrotz, das wird zwar allgemein immer in der öffentlichen Wahrnehmung als eine wahnsinnige repressive Phase betrachtet. Nichtsdestotrotz war es gleichzeitig auch ein Schub für die homosexuellen Bewegung, weil in der Öffentlichkeit diese Verfolgungswelle dann skandalisiert worden ist. Der Spiegel hat darüber berichtet in den höchsten Tönen der Empörung und auch die lokale Presse hat permanent darüber berichtet. Und insgesamt in der Rückschau haben viele Vertreter der homophilen Bewegung damals gesagt, das war eigentlich ein Punktsieg für uns. Mhm. Und die Verfolgung hat dann auch erstmal 52, 53 deutlich abgenommen. Mhm. Aber es war eben insgesamt ein Auf und Ab in den 50er Jahren. 1957 ist ja dann durch das Bundesverfassungsgericht entschieden worden, dass der Paragraph 175 in der Nazi-Fassung deutsches Recht weiterhin sei und dass er verfassungsgemäß sei. Und das hat dann wieder einen kleinen Push gegeben, dass die verfolgten Zahlen dann wieder nach oben gegangen sind. Das heißt, es gab gar keine ganz klare Linie. Andererseits muss man, wenn man sich die Urteile dann anschaut, ab Mitte der 50er Jahre der Frankfurter Gerichte, doch wieder deutlich konstatieren, dass die Gerichte selber, anders als die Polizei, ziemlich liberal agiert haben und in vielen Fällen es zu Freisprüchen kam oder zu ganz geringen Freiheitsstrafen oder Geldstrafen. Das heißt, man kann da schon einen allmählichen Prozess der Liberalisierung im Bereich der Justiz auch konstatieren.
Eine Feststellung, die ich wirklich bei Ihnen zum ersten Mal gefunden habe, die für mich relativ neu, aber doch sehr schlüssig war, die Tatsache, dass offenbar schwules Leben doch anders und offensiver geahndet und bekämpft wurde als lesbisches Leben. Würden Sie dem zustimmen, beziehungsweise was gibt es da für Gründe?
Die Gründe waren vor allem die, dass der Paragraph 175 sich nur gegen die männliche Homosexualität richtete. Der war ja schon 1871 geschaffen worden und das war eine deutsche Rechtstradition. In anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel, war es so, dass da auch die lesbische Liebe verfolgt wurde. Und diese deutsche Rechtstradition hat sich eben auch durch das 20. Jahrhundert fortgesetzt. Und dadurch, dass es keine Kriminalisierung der weiblichen Homosexualität gab, hat auch die allgemeine Repression nicht das Ausmaß erreicht, was es bei schwulen Männern eben auch erreicht hat. Das heißt, lesbische Lokale wurden in aller Regel geduldet und Lesben konnten ihre Zirkel auch pflegen, ohne große repressive Maßnahmen zu gewärtigen. In der NS-Zeit ist das ein bisschen anders gewesen. Da hat man dann ab Ende der 30er Jahre schon versucht, ein bisschen repressiver vorzugehen. Da gab es zum Beispiel in Frankfurt lesbische Kneipen, wo man dann Anfang der 40er Jahre gesagt hat, also sowas möchte man jetzt in unserem schönen Frankfurt nicht mehr haben. Und als dann die Erteilung neuer Konzessionen für diese Lokale anstand, hat man die dann verweigert. Aber das waren eben so kleinere repressive Maßnahmen. Diese massive Verfolgung, die schwule Männer erleben mussten, die haben lesbische Frauen nicht erlebt.
Warum blieb diese Kriminalisierung lesbischen Lebens weitgehend aus?
Aus der Perspektive der Nationalsozialisten war es so, dass sie die männliche Homosexualität für eine besondere Bedrohung des Staates, des Männerstaates, den sie ja errichten wollten, gesehen haben. Sie haben geglaubt, dass Männer Netzwerke bilden und die öffentliche Verwaltung unterwandern, homosexuelle Männer, und dabei das Leistungsprinzip ersetzen durch ein sogenanntes erotisches Prinzip. Das heißt, dass sie bei Beförderungen nur noch nach äußerlichen Kriterien gehen. Und das müsse dann früher oder später notgedrungen zum Zusammenbruch des Staates führen. Das war die Perspektive von Heinrich Himmler. Und genau das hat man natürlich bei lesbischen Frauen nicht als Gefahr betrachtet, weil man lesbischen Frauen oder Frauen generell im NS-Staat sowieso keine Rolle zuweisen wollte.
Ja. Herr Zinn, wie erforscht man eigentlich marginalisierte Leben? Also es wird ja da längst nicht so viele Zeugnisse geben, wie wenn es um die Geschichte großer, wichtiger Männer und Politiker geht, über die ja per se schon doch viel mehr erzählt wird. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie wahrscheinlich doch aber in Ihren Polizeiakten, Gerichtsarchiven vor allem die Perspektive der Verfolger finden?
Das ist vollkommen richtig, dass man das vor allem dort findet. Da muss man natürlich, wie man das in der historischen Wissenschaft nennt, quellenkritisch mit umgehen. Das heißt, man muss immer überlegen, wie stimmig ist das an dem Punkt, was da dokumentiert ist. Andererseits ist es aber auch so, dass sich in diesen Verfolgungsakten oftmals doch zahlreiche Ego-Dokumente, wie man das so schön nennt, finden. Das heißt, persönliche Briefe, Tagebücher, Fotos und so weiter, die beschlagnahmt wurden bei den Beschuldigten. Und das lässt dann schon wieder Rückschlüsse in anderen Perspektiven zu, sodass man das ein bisschen kontrastieren kann, auch was in den Verfolgungsakten dokumentiert ist.
Wir senden heute diese Spezialsendung eben, weil wir mit großer Besorgnis auf das schauen, was gerade in den USA zu erleben ist. Das ist eine Frage, die natürlich für einen Historiker sehr, sehr spekulativ ist. Aber halten Sie es für möglich, dass auch in anderen Ländern oder auch hierzulande Repressionen wie 33 jederzeit zurückkehren könnten?
Prinzipiell ist das möglich. Die Fortschritte, die wir erlebt haben, die sind meines Erachtens durchaus auch wieder zurückdrehbar. Andererseits muss man auch erkennen, dass wir natürlich in der Gesellschaft allgemein ein Maß der Toleranz erreicht haben, wie wir es in den Jahrzehnten Anfang des 20. Jahrhunderts noch lange nicht erreicht hatten. Das heißt, dass alles diese Fortschritte zurückzudrehen, wird nicht so einfach sein, wie es zum Beispiel 1933 war. Aber nichtsdestotrotz, Minderheiten eignen sich natürlich immer dafür, sie zu Sündenböcken zu machen für politischen Auseinandersetzungen. Und die Gefahr besteht weiterhin und die wird wahrscheinlich immer bestehen, weil Gesellschaft so funktioniert über Ausgrenzung, über In-Group und Out-Group. Und insofern ist diese Gefahr real.
Sagt Alexander Zinn, seine Untersuchung Mein Töchter über das queere Leben in Frankfurt am Main zwischen 1933 und 1994 ist bei Waldstein erschienen. Der Band hat 420 Seiten, kostet 42 Euro. Sehr, sehr herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Zinn.
Nicht zu danken.